die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast für unsere Region von der Unternehmerschaft Düsseldorf. Jede Woche eine geballte Ladung an Nachrichten und Terminen aus der Düsseldorfer Wirtschaft, Interviews mit Expertinnen und Experten und natürlich den letzten Worten. Wir sind Ihr Moderatorenteam, Lisa Marie Schelig und Christoph Sochert. Guten Tag und herzlich willkommen. Wir begrüßen Sie recht herzlich hier zur 47. Folge unseres Wirtschaftspodcasts aus Düsseldorf. Und wir, das sind die Unternehmerschaft Düsseldorf. Und wir sind das größte freiwillige Netzwerk, natürlich offline und online, für Arbeitgeber in Düsseldorf, im Rheinkreis Neuss und im Südkreis Mettmann.
Ja, vielen Dank, Lisa Marie. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Gemeinsam starten wir hoffentlich gut gelaunt in diesen Freitag. Hier bei uns sind Sie wie immer richtig. Wenn Sie die neuesten Nachrichten aus der Düsseldorfer Wirtschaft hören möchten, wenn Sie interessante Menschen kennenlernen wollen oder wenn Sie einfach mehr erfahren wollen über die Unternehmen und die Projekte in unserer Stadt.
Genau, dann sind Sie hier richtig. Und mit unserem Schwerpunktthema mache ich direkt mal weiter, denn es geht heute um die Welt der Banken. Und ja, oft gescholten helfen und unterstützen sie auch in der Corona-Krise. Und ich habe im Vorfeld mit Herrn Albert gesprochen. Er ist Vorstandschef von der PSD-Bank in Düsseldorf beziehungsweise Ruhr und berichtet über die aktuelle Situation, über erfolgreiche Unterstützungsmodule seiner Bank und auch über hoffnungsvolle Aussichten. Herzlich willkommen heute im Podcast, August Wilhelm Albert, Vorstandsmitglied der PSD-Bank Rhein-Ruhr und heute unser Experte hier zu Gast in unserem Wirtschaftspodcast. Schauen wir uns doch mal das aktuelle Geschehen um Corona und die Regionalbanken an. Da haben wir heute einen richtigen Experten bei uns. Und ja, die Corona-Pandemie erstreckt sich ja nun schon auf über ein Jahr, eine wahnsinnig lange Zeit. Und wir hören und lesen von so vielen Filialen in der Region mittlerweile, dass sie schließen mussten und von vielen Ertragseinbußen der Regionalbanken auch noch. Herr Albert, wie sehen Sie die derzeitige Entwicklung für Regionalbanken?
Ja, Frau Schelig, diese Frage muss man aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Einmal ganz vorne ist natürlich das Thema der Corona-Pandemie. Diese Corona-Pandemie bedeutet besondere Herausforderungen für die Regionalbanken, die ja gerade auf Kundennähe und persönliche Beratung ausgelegt sind. Das hat sich natürlich durch Corona reduziert. Zweiter Gesichtspunkt, das ist die politische Lage. Wie alle Banken sind auch die Regionalbanken von den Negativzinsen sehr belastet. Das sind Strafzinsen, die die Geldinstitute zahlen müssen, wenn sie Geld bei der EZB parken. Das bedeutet ganz konkret geringere Erträge. Ein dritter großer Punkt ist das Thema Digitalisierung. Viele Regionalbanken sind digital noch nicht ganz so stark ausgebaut und können mit den Direktbanken, auch Neudeutsch Neobroker, momentan nicht mithalten. Gerade jüngere Anleger, jüngere Kunden verschlägt immer mehr zu diesen Wettbewerbern. Wichtig ist also gerade jetzt in Zeiten von Filialschließungen und Ertragseinbußen, dass wir das Geschäftsmodell erweitern, verstärkt auf digitale Strukturen setzen, denn davon bin ich persönlich mehr als von überzeugt, dass auch nach der Pandemie der Trend zu mehr digitalen Services in allen Bereichen, also auch im Finanzdienstleistungsbereich, weitergehen wird.
Ja, da gebe ich Ihnen absolut recht. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und es zeigt ja auch alles, dass die neuen gewonnenen digitalen Wege auf jeden Fall bestehen bleiben sollen. Wie hat denn jetzt Ihr Haus beispielsweise, ich meine, Sie sind ja jetzt heute unser Experte, die Corona-Krise bis jetzt so bewältigt? Sie haben ja auch gerade von neuen Strukturen gesprochen. Was haben Sie vielleicht umgesetzt und anders gemacht?
Ja, ganz spontan, ganz direkt haben wir im letzten Jahr als erstes einen Krisenstab gebildet. Wir haben ein Notfallsystem im Haus, unabhängig von der Pandemie. Und das war natürlich der erste Punkt, um eben halt die Pandemie, diese Notfallsituation auch zu managen. Dort haben wir Hygiene- und Schutzmaßnahmen für unser Haus definiert, sei es im Backoffice oder direkt in den Filialen vor Ort im Service oder im Beratungsbereich. Wir haben ganz konkret Hygiene- und Schutzmaßnahmen in unseren drei Filialen umgesetzt. Ich denke daran zum Beispiel, dass wir verstärkt Mobile Work anbieten, auch unter dem Stichwort Homeoffice bekannt, und dass wir zum Beispiel Beschlussfassungen, die wir teilweise im schriftlichen und persönlichen Bereich gemacht haben, digital umsetzen oder zum Beispiel unsere Vertreterversammlung. Nach 148 Jahren als Präsenzveranstaltung hat die im vergangenen Jahr erstmalig als Online-Veranstaltung stattgefunden. Ganz klar, in unseren Filialen besteht Masken- und Abstandspflicht und wir haben an vielen, vielen Stellen Desinfektionsmittelspender aufgestellt, wo Mitarbeiter und Kunden sich immer auch bedienen können. Ein Punkt, der sehr gut angenommen wird von unseren Kunden, ist auch das Thema Kundenkommunikation. Wir haben unsere Kunden gebeten, möglichst telefonische oder digitale Vertriebskanäle zu nutzen. Also ganz klassisch das Telefon, E-Mail, WhatsApp, Chatbot, Sozialmedia oder aber auch unsere digitalen Antragsstrecken und Informationsportale werden deutlich stärker von Kunden bzw. Interessenten wahrgenommen, als das vor der Pandemie war. Und bezüglich der Filialstruktur sind wir natürlich weniger davon betroffen als die normalen Präsenzbanken. Wir haben drei Standorte, hier in Düsseldorf, Dortmund und in Essen, und sind von keinen Filialschließungen betroffen. Also, und weil wir eben halt dieses Thema, wie ich es Ihnen eben geschildert habe, hauptsächlich auch über digitale Kanäle unsere Kunden betreuen. Insgesamt kann man sagen, wenn ich ein Zwischenfazit ziehe, unser Geschäftsmodell hat sich in der Pandemiekrise sehr gut bewährt.
Ja, also das hört sich auch so an. Sie haben zumindest da ein gutes Gesamtpaket geschaffen, um Ihre Kunden weiterhin zu erreichen und natürlich auch andersrum. Jetzt daher mal eine Frage zu Ihrem Geschäftsmodell. Können Sie darauf noch mal kurz eingehen für alle die, die das vielleicht noch gar nicht so, ich möchte jetzt nicht sagen mitbekommen haben, aber noch nicht hinter die Kulissen blicken konnten, so wie wir das jetzt heute machen. Also das Geschäftsmodell der PSD Bank Rhein-Ruhr sieht wie aus?
Mache ich gerne, Frau Schelig. Als Überschrift formuliere ich gerne, wir bezeichnen uns und wir sind eine beratende Direktbank. Was bedeutet das? Dass wir das Beste aus zwei Welten verbinden. Einmal die Kundenberatung und die Kundennähe, ob es durch unsere Filialen ist, durch unser Telefonbanking, durch unser Onlinebanking, und auf der anderen Seite die starken digitalen Services, die Sie bei einer Direktbank bekommen. Von diesem Geschäftsmodell sind wir sehr überzeugt. Und wie ich eben schon ausführte, hat sich das gerade während der Corona-Krise sehr, sehr bewährt. Denn viele Kunden hatten gerade verstärkt Orientierungsfragen um ihre Finanzen. Da ging es nicht nur um die Börse, um Aktien, sondern insbesondere, wie bediene ich weiter meine Finanzierung? Wie bediene ich weiter meinen Kredit jetzt, wenn ich in Kurzarbeit bin, beziehungsweise vielleicht auch mein Unternehmen Konkurs gegangen sind? Das sind Fragen, die unsere Kunden insbesondere interessierten und wo wir über unsere Vertriebswege Rede und Antwort gestanden haben. Der Grundgedanke war und ist, dass wir Services anbieten, die zeitgemäß sind und dabei aber nie unser Geschäftsgebiet, unsere Region, die Menschen vor Ort aus den Augen verlieren. In unserem Geschäftsmodell ist neben der beratenden Direktbank auch der genossenschaftliche Gedanke verankert. Das bedeutet, Beitrag leisten für die Gesellschaft und die Menschen hier in der Region Rhein-Ruhr.
Ja, vielen Dank nochmal, dass Sie da nochmal näher drauf eingegangen sind. Ich denke, jetzt kann man auch nochmal so ein bisschen näher auf die digitalen Services eingehen, die Sie schon angesprochen haben. Haben Sie jetzt darauf basierend konkrete Beispiele, welche in Zeiten der Corona-Pandemie besonders relevant waren und wurden?
Gehe ich auch gerne darauf ein. Natürlich bieten wir das klassische Online-Banking an. Aber darüber geht es deutlich hinaus. Wir haben, wie gesagt, digitale Kommunikationswege bis hin zu kompletten digitalen Antragsstrecken. Ein großer Punkt ist dabei insbesondere unser Kreditgeschäft. Dort konnten wir starke Zuwächse im vergangenen Jahr 2020 mit ca. 15% im Vergleich zu den Vorjahren realisieren. Das hat sicher damit auch zu tun, dass wir den Prozess einer Beantragung für eine Baufinanzierung komplett digital möglich machen. Mhm. Der Kunde kann also von zu Hause, von seinem Sofa aus eine Baufinanzierung komplett beantragen, wenn er die Antragsstrecke durchläuft, alle Informationen eingibt zu der Bonität, zu der Lage des gewünschten Objektes etc., dann auch die Informationen wie Gehaltsabrechnungen, wie Beleihungsunterlagen hochlädt, kann er also die gesamte Finanzierung beantragen. Eventuelle Rückfragen werden auch digital geklärt und selbst die Zusage erhält der Kunde dann eben halt auch per digitalen Versand nach Hause geschickt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo wir auch nicht nur im Bereich der Baufinanzierung dran arbeiten, sondern auch im Ratenkreditbereich. Aber lassen Sie mich bei den Digital-Services nochmal auf den Baufinanzierungsbereich zurückkommen. Dort bieten wir einen ganz besonderen Service an, und zwar PIA. PIA steht für persönliche Immobilienassistentin und ist eine kostenlose, digitale, nutzbare Immobilienassistentin. Wir haben die PIA gemeinsam mit zwei anderen PSD-Banken entwickelt, weil, das war ein Gedanke, ein Erfahrungswert aus unseren Kundenberatern. Es gibt viele Damen und Herren, die sich mit dem Thema eigene Immobilie auseinandersetzen. Und so ein Erwerb, ob es nicht nur ein Kauf, ein Bau, auch eine Modernisierung ist, will gut überlegt sein. Und dort haben wir Services zur Verfügung gestellt, digital, wo der Kunde bei Fragen, wo finde ich einen Notar, wo finde ich einen Sachverständigen, aber auch ein Gutachten schnell erstellen kann, wie teuer ist die angebotene oder wie wird die angebotene Immobilie bewertet, kann sich dort eben halt informieren. PIA ist also ein Rundum-Service über Bauen und jetzt auch Wohnen. Warum? Weil wir auch den Bereich Vermieten und Miete mit hineingenommen haben. Okay. Auch als Mieter kann ich dort wertvolle Informationen bezüglich einer Mietmöglichkeit, Mietverträgen etc. abrufen. Diesen Service haben mittlerweile schon einige Banken integriert in ihr Angebot und wir stellen jetzt auch gerade in diesen Corona-Zeiten fest, dass diese Angebote sehr, sehr gut von den Kunden wahrgenommen. Der Trend, auch hier eine ganz klare Positionierung, geht immer weiter zu Plattformlösungen, wo gebündelt alle Infos an einem Ort zentral zur Verfügung gestellt werden. Es reicht also nicht mehr nur, einen Kredit anzubieten, sondern man muss dort das Gesamtpaket um das Thema Immobilienfinanzierung für die Kunden erlebbar machen und mit adäquaten und fundierten Antworten zur Verfügung stehen.
Absolut. Und jetzt sprechen Sie auch gerade mit jemandem, der auch aktuell auf der Suche ist nach einem neuen Bauprojekt. Und das stimmt. Ich glaube, ich kann jetzt so aus eigener Erfahrung sagen, ein Rundumpaket, wo wirklich alles zusammengefasst wird, ist in dieser wirklich spannenden Zeit unglaublich wichtig. Ja, Stichwort Genossenschaftsbank. Da würde ich gerne nochmal anknüpfen, denn Sie haben ja auch einen genossenschaftlichen Auftrag. Aber wie verbinden Sie denn das Konzept der Genossenschaft jetzt mit Ihrem Bankalltag?
Ja, der genossenschaftliche Gedanke beinhaltet unseres Erachtens auf der einen Seite, dass wir unsere Mitglieder aktiv beteiligen und fördern. Okay. Aber auf der anderen Seite auch einen gesellschaftlichen Beitrag für die Region zu leisten. Das heißt konkret, dass wir regionale Bereiche, ob es im Bereich Soziales, Kultur ist, Sport ist, aktiv und eben monetär unterstützen. Diese Unterstützung kann auch unterschiedlich aussehen. Ob es Freizeit- und Familienangebote sind, Gewinnspiele, Kooperationen, Sponsoring. Und wichtig ist, dass es kulturell und der soziale Gedanke im Fokus steht, dieser Förderungen. Wie sieht das im Alltag aus? Enge und vertrauensvolle Beziehungen zu unseren Partnern in der Region schaffen ein offenes Ohr haben für soziale Vereine und das Angebot, dass wir aktiver Partner und Sponsor bei Veranstaltungen und Initiativen sind, indem wir dort auch aktiv unsere Expertise und Ideen mit einbringen.
Ja.
Für mich ist auch Genossenschaft Nachhaltigkeit. Der ein oder andere hat es mitbekommen, dass die Europäische Zentralbank und auch das BaFin ja, fordert von allen Finanzdienstleistungen das Thema Nachhaltigkeit aktiver in ihre Geschäftsprozesse umzusetzen. Dies machen wir schon, denke ich, da spreche ich für alle Volksbanken und Sparkassen seit vielen, vielen Jahrzehnten.
Ja, haben Sie vollkommen recht, auch absolut wichtiger Punkt. Bevor wir beide weitersprechen, an dieser Stelle machen wir jetzt eine kleine Pause. Denn das ganze Interview, also wirklich in voller Länge und mit den ganz persönlichen Learnings von Herrn Albert, finden Sie in unserem Bonusmaterial direkt angeknüpft hier an die heutige aktuelle Podcast-Folge.
Damit Sie nichts verpassen, jetzt das, was wichtig wird in der kommenden Woche in der Düsseldorfer Wirtschaft.
Am 26. April präsentieren wir unser Online-Medien-Meetup. Erfahrungsaustausch und es geht um erfolgreiche Online-Unternehmenskommunikation. Experte Frank Wiedemeyer verrät uns in diesem Experten-Talk, wie wir Podcasts und Livestreams noch besser für unsere Unternehmenskommunikation nutzen können.
Ja, und dann gehen wir direkt in den Mai. Am 5. Mai lädt nämlich der Ausbilderkreis zum diesjährigen IT-Thementag ein. Auf der Agenda steht eine Entdeckungsreise durch die Trends der neuen Tools mit einer Live-Hacking-Präsentation.
Genau, und ja, will er nicht, wie er kann oder kann er nicht, wie er will, das ist das Thema am 4. Mai. Und dazu gibt es online ein Wissensupdate zum Thema der arbeitsrechtliche Umgang mit Low-Performern.
Ja, und das waren sie, unsere drei Veranstaltungstipps für Sie für diesen Freitag. Alle Termine gibt es nochmal zum Nachlesen bei uns im Netz unter www.unternehmerschaft.de.
Und jetzt in der Düsseldorfer Wirtschaft die News aus den Unternehmen und Organisationen. Der rasante Anstieg der weltweiten Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen erfordert von der Automobilindustrie eine Vielzahl von nachhaltigen Hochleistungslösungen in der Produktion, um sich auf eine elektrische Zukunft einzustellen. Hier greift eine neue Idee von Henkel. Ein innovativer Gap-Filler ermöglicht nun Batterien nachhaltiger und kosteneffizienter zu entwickeln und natürlich auch zu produzieren. Diese Idee ist ein besonderer Meilenstein in der Industrietechnik und natürlich auch für Henkel.
Ja, gute Nachrichten für die Autofahrer. Der Rheinallee-Tunnel ist ab dem morgigen Samstag wieder frei. In den vergangenen Tagen mussten Autofahrer Umleitungen fahren, wenn sie abends oder nachts unterwegs waren. denn der Rheinallee-Tunnel war gesperrt. Der Grund waren Wartungs- und Reparaturarbeiten im Tunnel und an den technischen Anlagen.
Vielleicht haben Sie es schon gehört oder gesehen oder waren auch selbst schon da. Das DRK Düsseldorf, unser Mitglied, hat ein Corona-Testzentrum auf dem ehemaligen Hochschulcampus in Golzheim eröffnet. Die Terminvergabe erfolgt ausschließlich online. Die Testungen werden weitestgehend kontaktlos nach Drive-In-Prinzip vorgenommen. Und ja, Terminvergabe, Testung und die anschließende Bezahlung erfolgen natürlich auch kontaktfrei. Auch übrigens Unternehmen wird das Rote Kreuz am Standort in Golzheim regelmäßige Reintestungen natürlich für die eigenen Mitarbeitenden anbieten können.
Das waren unsere Nachrichten heute. Weiterführende Informationen zu allen Nachrichten finden Sie bei uns im Netz unter unternehmerschaft.de.
Und zum guten Schluss noch etwas, was unbedingt gesagt werden muss. Unsere letzten Worte.
Für mich ist so eine Vision, dass Mobilität verschränkt gedacht wird. Also Mobilität mit anderen Bereichen. Also hier in der Stadt sehen wir ja gerade auch, ich will so eine Stadt umgestalten und so einen Aufenthaltsraum und so einen Lebensraum haben. Und Mobilität führt eben dazu, dass ich mich von A nach B bewege, aber ich kann mich auch in einer schönen und in einer sicheren Umgebung bewegen. Es ist verkehrsberuhigt, ich muss keine Todesangst haben, wenn ich irgendwie von A nach B unterwegs bin, sondern ich atme gute Luft ein. Es ist vielleicht auch grün, es ist angenehm. Das sind schon mal so Sachen. Und auch zu Fuß gehen ist zum Beispiel für mich auch so eine Vision. Es gibt Platz fürs zu Fuß gehen. Es gibt Platz fürs Flanieren. Als Beispiel entstehen ja in Berlin gerade zum Beispiel solche Kiezblocks oder es gab so Spielstraßen, dass man einfach wieder merkt, es sind auch Orte der Begegnung. Also Straßen sind wirklich keine Transitzonen alleine, sondern dort kann man auch wirklich Menschen begegnen und gerade jetzt auch in Covid auf Abstand. Und wenn man dann eben weiter unterwegs sein will, dann muss man eben diese Verkehrsmittel miteinander verschränken auch. Also ich fahre mit dem E-Tretroller zum Bahnhof, um dort dann in den Zug einzusteigen. Oder ich fahre mit dem Leihfahrrad zur S-Bahn, um nochmal ein Stück nach draußen zu fahren. Also dass wir auch wirklich davon abkommen, so eine Ideologie zu haben. Sondern ich habe zum Beispiel in Amsterdam studiert und was mich da fasziniert hat, ist, dass da das einfach Alltag ist. Alltag mit allen möglichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein und dafür dann auch ein Verständnis für die anderen Verkehrsmittel zu haben. Und das wünsche ich mir einfach so ein bisschen eine gerechtere und eine inklusivere Mobilität.
Und das war in den letzten Worten Isabel Eberlein, Gesellschafterin des Unternehmens Velo-Konzept. Und wir hörten einen Ausschnitt aus dem Henkel-Podcast Fritz for Future.
Ja, und das war sie, die 47. Folge unseres Wirtschaftspodcasts aus Düsseldorf an diesem Freitag. Wir starten also wieder mit ganz viel Input in den Tag. Und wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben und über die Düsseldorfer Wirtschaft noch mehr erfahren möchten, dann abonnieren Sie uns gerne und empfehlen Sie natürlich auch gerne auf Ihrem Podcatcher unseren Podcast. Und das ist beispielsweise bei Apple oder auch bei Spotify und überall da, wo es gute Podcasts gibt.
Ja, und natürlich auch bei uns im Netz. Und hier nochmal die Webseite unternehmerschaft.de.
Wir danken Ihnen, dass Sie heute wieder dabei waren. Und wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich am kommenden Freitag an dieser Stelle wieder. Thema ist dann unter anderem die Rolle der Kreativ- und Kulturwirtschaft in unserer Stadt.
Ja, bleiben Sie uns gewogen, empfehlen Sie uns gerne weiter und kommen Sie gut durch diesen Freitag.
Und bevor Sie jetzt abschalten, nicht vergessen, im Bonusmaterial gibt es heute unser Expertengespräch in voller Länge. Alle Infos zum Podcast finden Sie bei uns im Netz unter unternehmerschaft.de. Das war die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus Düsseldorf. Eine Produktion gemeinsam mit Frank Wiedemeyer. Und verpassen Sie auch nicht unser Radiomagazin. Jeden Mittwoch um 19:04 Uhr auf Antenne Düsseldorf.